Die Predigt ist überschrieben, auf dass eure Freude völlig sei. Und das möchten wir, eine Freude, wie zum Beispiel 30.000 Franken wurden jetzt, das Problem wurde gelöst. Also die, die natürlich überlegten, ob sie was geben sollen, die können das weiter, denn wir haben noch viele, noch einige Schulden. Aber es ist Riesenfreude, Riesenfreude. Und wie viel Freude könnt ihr ertragen? Wir wollen heute etwas darüber reden. Wisst ihr, was das erste Wunder war, das Jesus machte? Weiß es jemand? Das erste Wunder. Laut? Wasser zu Wein gemacht. Richtig. Das ist das erste Wunder. Und das Wunder hat eigentlich etwas mit Freude zu tun. Wenn ich einsteigen sollte in einen Dienst, der eindrucksvoll, der speziell ist, dann würde ich was ganz Eindrucksvolles, Spezielles wählen. So zum Beispiel eine Totenauferstehung. Ein Lahmer, der geht. Das wäre doch was Eindrucksvolles. Aber Wasser zu Wein? Ich meine, ein ganzes Wunder vergeuden für sowas? 600 Liter Wein? Etwa so viel hat er gemacht. Und nicht nur irgendein Wein. Es heißt, es war ein Spitzenwein. Der ist eingefahren. Hey, für was? Die Bibel sagt, oder wir wissen, da gibt es eine Hochzeit, das ist ein Freudenfest. Jetzt geht der Wein aus, Freude könnte etwas getrübt werden, Jesus macht Wein. Ist ihm die Freude so wichtig? Ein kleiner Exkurs übrigens. Wisst ihr, da gibt es in diesem Johannes 2 der letzte Satz, der die Bibel uns gibt, dass Maria, den Satz, den Maria gesprochen hat. Wir wissen sonst keinen von nichts mehr, was Maria gesagt hat, aber dieses, da ist der letzte Satz weitergegeben, wo die Bibel denkt, der ist wichtig. Wisst ihr, was dieser Satz ist? Sie sagt zu diesen Bediensteten dort, was er euch sagt, das tut. Das ist der letzte Satz von Maria in der Bibel. Was er euch sagt, das tut. Ist nicht, kommt zu mir, ich überrede dann Christus. Bringt eure Bitten zu mir, ich überrede dann Christus. Jesus. Wie so in einigen Kirchen gang und gäbe ist. Das ist immer noch ein guter Satz für heute. Alles, was er euch sagt, das tut. Nun, Johannes, der Autor im Johannesbrief, der Johannesbrief, er ist auch der, der dieses Ereignis des Hochzeits aufgeschrieben hat und festgehalten hat. Er berichtet darüber, was da als erstes Wunder geschehen ist. Er, der jetzt viele Jahre mit Christus unterwegs war, oder wie Christian es letzten Sonntag sagte, so im Trekking war, unterwegs, er schreibt diesen Brief, wie vorher das Evangelium. Man datiert es so um die 60 bis 65 nach Christus. Und Johannes war dann, wie viele annehmen, so etwa 100 Jahre alt, als er diesen Brief schrieb, oder die drei Briefe. Lebenserfahren, reif, der gerne die, die ihr anspricht, als meine Kindlein bezeichnet. Er schreibt in der Fülle seines Lebens, Aus vier Gründen. Und die vier Gründe möchte ich euch zeigen, die hier im 1. Johannes aufgezeigt sind. Erstens, und solchen schreibe ich euch, auf dass eure Freude völlig sei. Wenn ihr etwas wissen wollt über Freude, lest 1. Johannes. Zweite ist, meine Kindlein, solche schreibe ich euch, auf dass ihr nicht sündigt. Drittens, solches habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Wenn ihr etwas über Verführung wissen möchtet, 1. Johannes. Wie ihr mit Sünden umgehen könnt, 1. Johannes. Mit Freude, 1. Johannes. 5, 13, solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, auf dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Ihr könnt Gewissheit haben. Und dass ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Wenn ihr Gewissheit mangelt, lest 1. Johannes. Johannes adressiert dann noch die Kinder und die Väter und so und sagt, euch habe ich speziell geschrieben und so weiter. Auf das gehen wir jetzt heute nicht ein. Man nimmt an, dass dem 1. Johannesbrief geschrieben wurde, auch im Besonderen gegen die Gnostiker. Die Gnostiker waren die, die sagten, da ist ein großer Unterschied zwischen dem Körper und dem Geist. Der Körper ist nicht wichtig, der Geist ist wichtig. Jesus war nicht Jesus im Körper, Jesus war Jesus im Geist. Und deswegen ist Jesus auch nicht gestorben am Kreuz, wirklich. Weil er ist ja nur im Körper gestorben und das ist nicht wichtig. Und so ist es auch einfach wie ihr, euer Körper ist nicht wichtig, nur euer Geist. Wenn euer Körper sündigt, dann sündigt ihr eigentlich nicht. Wenn euer Geist ja klar ist. Gute Lehre, oder? Könnten wir heute noch brauchen. Einige würden das lieb haben. Und ich glaube, sehr viele sogar lieben es wirklich. Und tun es auch. Ich glaube, es ist ein großes Problem unter uns Christen. Dass wir denken, wenn ich richtig glaube, dann bin ich auch richtig. Auch wenn ich es in meinem Leben nicht wirklich nachvollziehe und lebe. Wir denken, richtig glauben, alles gelöst. Das ist gnostisches Denken. Und dagegen geht Johannes. Nein, ihr müsst es leben. Ich glaube, es ist darum, das ist, was Jesus sagt in Matthäus 7. Viele werden eines Tages kommen und sagen, habe ich nicht in deinem Namen das und das und das gemacht? Und Christus wird sagen, ich kenne dich nicht. Ja, aber ich habe doch in deinem Namen, ich kenne dich nicht. Weil du hast es nur gnostisch gemacht, indem du dachtest, wenn du richtig denkst, richtig sagst, dann ist es gut. Und es ist nicht. Etwas erschreckend. Aber ich möchte nicht erschrecken heute. Ich möchte euch heute Mut machen. Weil es geht um die Freude. Und ich sage euch, wenn ihr 1. Johannes den Brief lest, glaubt, was da steht, lebt, was da steht, dann werdet ihr Freude haben. Das ist gar nicht anders möglich. Dann müsst ihr keine Angst haben über die Sache, die ich jetzt gerade gesagt habe. Er wird Freude haben, der das tut. Johannes liest, lebt, glaubt. Er wird alles daran setzen, nicht zu sündigen. Er wird gewappnet sein gegen die Irrlehrer, gegen die Verführer. Und er wird die Rettung und des ewigen Lebens sich gewiss sein. Was für ein Brief. Glaubt ihr mir, wenn ich sage, es würde sich lohnen, 1. Johannes immer mal wieder zu lesen? Glaubt es mir, bitte. lest ihn. Er hat ein riesengutes Ziel vor Augen. Heute möchte ich aber gerne auf diesen Punkt 4 oder diesen ersten Punkt eingehen, Vers 4. Und solches schreibe ich euch, auf dass eure Freude völlig sei. Freude scheint ein wichtiges Thema zu sein. Und wenn ihr Philipper 4,4 denkt, dann freut euch alle Zeit und abermals sage ich euch, freut euch. Natürlich, auch Paulus sagt das. Mit wem seid ihr lieber zusammen? Mit jemandem Fröhlichem oder mit einem Trübsalsblaser? Fraglos, oder? Klar. Freude ist das Markenzeichen des Himmels. Wisst ihr das? Freude ist das Markenzeichen des Himmels. Ich sage euch etwas, das ist, könnte man als oberflächlich abtun, aber es ist eigentlich das Gegenteil. Ich wünsche mir Gemeinden, wo die Freude vorherrscht. Eine Gemeinde, wo man echt aufgestellt fröhliche Menschen hat. Eine Gemeinde, wo geprägt ist durch das Lachen. Fröhliche Gesichter. Ja, aber Paul, die Gemeinde muss doch der Ort sein, wo man seine Not, seine Schwierigkeiten bringen kann, wo man kommen kann mit allen seinen Lasten. Gemeinde, wo man nur das Gute hat und nur fröhlich ist, das ist doch oberflächlich. Und das Schwere muss ich zu Hause lassen. Aber das kann nicht deiner Meinung sein, Paul. Nein, das ist es auch nicht. Das ist nicht meine Meinung, auch nicht Johannes. Aber ich meine, Johannes sagt, Freude muss vorherrschen. Und ich sage euch warum. Weil Jesus es so möchte. Jesus möchte das so. In Johannes, und da werdet ihr wieder sehen, wie nahe die Worte Jesus sind mit dem, was Johannes sagt nachher im Johannesbrief. Also im Evangelium, im Johannes 15, 11 heißt, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Lest ihr das? Erinnert euch das etwas an das, was jetzt Johannes sagt, einige Jahre später, selber? Ganz ähnlich, oder? Ich habe euch geschrieben, dass eure Freude völlig sei. Und Christus hat das schon gesagt. Ich rede zu euch, dass mit eurer Freude voll sei. Johannes hat Jesus über die Freude reden hören. Johannes hat Jesus begleitet. Und er muss etwas gehört haben von dieser großen Freude, gesehen haben von dieser großen Freude, die vollkommen ist und in Jesus ist. Eine Freude, die nicht von Umständen abhängig ist. Sonst könnte sie nicht bestehen. Eine Freude, die ihren Ursprung und ihren Bestand in einer Quelle hat, die nicht versiegt. Und wir lesen hier, Johannes 15, 9. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Die Quelle der Freude ist die Liebe des Vaters. Die Quelle der Freude ist die Liebe des Vaters und die Liebe des Sohnes zu uns. Das ist die Quelle, die nicht verändert. Und die Gemeinschaft mit dem Sohn, mit dem Vater, bringt Freude. Gar nicht anders möglich. Und Jesus möchte, dass seine Freude, die in ihm ist, auch in uns ist. Und die ist in ihm, weil der Vater ihn liebt. Und das gibt er uns weiter, indem er uns sagt, dass er uns liebt. Und dann auch ans Kreuz geht. Für uns, weil er uns liebt, damit wir Freude haben können. Großartig, oder? Wo gibt es einen Gott wie er? Schaut, was hier steht im nächsten Kapitel 6, 16, 22 und 24. Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Aus der Gemeinschaft mit Jesus heraus können wir alles zu Gott bringen, was uns beschäftigt. Und er hilft uns, er führt uns und das ist Grund zur Freude. Traurigkeit, wie es hier steht. Aber jetzt habt ihr Traurigkeit, warum? Weil es eine Trennung gibt, weil Christus weggeht. Traurigkeit kommt immer, wenn Christus nicht mehr da ist, wenn ich keine Gemeinschaft mit Christus habe, dann habt ihr Traurigkeit. Aber ich komme wieder, dann habt ihr Freude. Und Christus ist heute hier. Johannes kann später sagen im Brief, hör zu, ihr könnt alle Zeit Freude haben, weil Christus alle Zeit da ist. Weil er die Quelle der Freude ist. In seiner Gegenwart ist Freude. Lass mich noch ein Kapitel 17, also ihr seht, Kapitel 15, Kapitel 16, Kapitel 17. Jesus spricht von der Freude. Hier heißt es, jetzt aber komme ich zu dir. Also das ist ein Gebet, das Christus spricht zum Vater. Jetzt aber komme ich zu dir und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Ich hoffe, ihr könnt es irgendwie sehen, dass Gott euch die Augen auftut. Schaut, Christus sagt eigentlich hier, in einer Welt, die feindlich ist, in einer Welt, die gegen sie sind, bewahre, halte ihre Freude. Wisst ihr, das ist großartig. Die Welt ist gegen uns. Die war gegen Christus und trotzdem war Freude da. Wie kommt das? Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, aber dass du sie bewahrst vor dem Bösen, der ihnen die Freude rauben will. Ich bitte, dass sie Freude haben. Und wie? Wie soll das gehen? Dieses rede ich in der Welt, damit sie Freude haben. Christus sagt, ich rede. Und das bringt Freude. Wisst ihr, dass Jesus sagt, ich lebe aus dem Wort des Vaters. Alles, was der Vater mir sagt, das tue ich. Meine Freude kommt vom Vater, aus der Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft kommt durch das Reden und ich höre. Und Christus spricht zu uns, sodass wir hören können und das bringt Freude. Glaubt mir, wie viel, ihr wisst vielleicht gar nicht, ich auch nicht, wie viel wir verpassen, wenn wir nicht im Wort Gottes uns bewegen. Wenn wir nicht darin baden, darin sind. Wir verpassen so viel. Im ersten Psalm heißt es, sinne über meinem Gesetz Tag und Nacht. Und der das tut, der wird Frucht bringen. Und Frucht bringt Freude. Das ist ein Geheimnis, das wir heute verpassen. Wir lesen so wenig Wort Gottes. Und dabei wäre es die Quelle, um Freude zu schaffen. Und ich möchte euch Mut machen. Noch nicht so lange war Edith bei mir im Büro und ich habe ihre strahlenden Augen gesehen, weil sie sagt, du, ich lese so viel Wort Gottes in der letzten Zeit. Und da habe ich gesagt, das ist klar, du musst strahlen. Du kannst nicht Wort Gottes lesen und dann trübselig in der Welt rumlaufen. Natürlich, da kommen wir noch dazu. Du hast recht und tun. Weil dann bringen wir Frucht, dann tun wir es. Und diese Frucht bringt Freude, wie Johannes 15,8 sagt, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Aber du kannst Tag und Nacht, wer über meinem Wort sind, Tag und Nacht, Freude erleben. Ist euch schon aufgefallen, wenn immer Gott etwas Außergewöhnliches tut, was passiert dann? Dann nimmt man das Tamburin hervor und dann jubelt man. Oder? Wenn dann was Außergewöhnliches passiert ist, jemand übernimmt, so ein Darlehen, wir tamburieren dann, dann haben wir Freude. So war es bei Israel. Nachdem die durchs Rote Meer gegangen sind, dann kam das Tamburin hervor. Und dann hat man Gott gepriesen. Aber Mose hat ihnen schon vorher gesagt, Gott wird für euch kämpfen. Die hätten schon da das Tamburin nehmen können. Aber weil sie hätten ja gewusst, dass Gott seine Zusagen hält, oder? Oder vielleicht nicht? Ja, vielleicht ist das das Problem. Sie wussten es und wussten es doch nicht. Wie der Mann, der zu Jesus sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben, der ein stummer, besessener Sohn hatte. Hilf mir. Und das ist auch gut. Aber je länger wir mit Jesus zusammen sind und wie besser wir sein Wort kennen, wie größer wird das Vertrauen. Johannes, der Hundertjährige, der Jesus sah, ihn hörte, mit ihm ging, ihn berührte, weiß nun, was Freude ist, nämlich mit ihm zusammen zu sein. Und weil er eines noch weiß, und das lesen wir in Johannes, 1. Johannes 1,5, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist. Und da ist keine Finsternis in ihm. Hört, da ist nichts Krummes, nichts Verborgenes, nichts Schattiges in Jesus. Er ist genau das, was sein Wort sagt. Er ist allezeit hell und klar. Er legt uns nicht hinein. Er ist echt und das ist ein Grund für gute Gemeinschaft. Echtheit. Wahrheit, Licht, das bringt Gemeinschaft. Wir haben am Donnerstag den Oberthurgauer, wie sagt man, den Start-up gehabt für das Oberthurgauer Netzwerk, wo die Gemeinden Armiswil, Arbon und Romanshorn ein bisschen mehr zusammenarbeiten möchten. Und da an diesem Treffen von Leitern hat man sich dann aufgeteilt noch in Gruppen, wo immer einer von verschiedenen Gemeinden dabei sein sollte. Und dann hat man erzählen sollen über das, was einem von der eigenen Gemeinde begeistert. Ich glaube, ich habe dort am längsten geredet in der Gruppe. Was für eine Überraschung, Prediger, reden lang. Nein, ich habe einiges weggelassen, weil ich, also von dem, was ich begeistert bin, weil ich nicht zu sehr in Schwärmen kommen wollte. Aber etwas habe ich gesagt. Ich habe gesagt, schaut, wir haben eine Gemeinschaft unter uns Leitern, die echt ist, die offen ist, die im Licht ist. Eine Gemeinschaft, wo Sünden vergeben wird, wenn sie bekannt wird und bekennt wird. Eine Gemeinschaft, wo auf der Basis der Liebe Gottes und seinem Wort der Wahrheit gegründet ist. Und das ist Freude, das begeistert mich. Dass ich in einem Umfeld von Leitern leben kann, die so sind. Deswegen bin ich von Herzen gern hier in dieser Gemeinde. Deswegen glaube ich, dass Gott hier etwas tun wird, das großartig ist. Und er ist dabei, wisst ihr das? Er ist dabei. Aber Paul, was machen wir mit den Dingen, die uns nicht Freude machen? Höre ich einige von euch sagen. Gibt es denn nicht auch vieles, das nicht Freude ist? Ja, ihr habt recht. Das gibt's und es gibt's zuhauf. Es gibt viele Situationen, die nicht einfach sind, wo man im Moment überhaupt keine freudigen Gefühle hat. Aber ich möchte das mit einem Bild euch erklären. Und ich hoffe, dass wir euch, wenn ihr alles vergesst, aber das vielleicht mitnehmt, könnte ich mir vorstellen, dass es euch helfen wird. Und ich nehme da den Propheten Jesaja. Jesaja, ein Gerichtsprophet, der Israel Gericht angedroht hat, aber auch besonders den Völkern rundherum, Ägypten im Besonderen, dann aber auch die anderen, die um Israel herum sind, und da besonders Moab. Moab war sich seiner Sache sicher. Und der Prophet muss Moab ein Gericht sprechen, aus einem Grund. Und ich lese euch das. Jeremia 48, 11 und 12. Sorglos war Moab von seiner Jugend an und still lag es auf seinen Weinhäfen und wurde nie umgegossen von Fass zu Fass und in die Gefangenschaft ist es nie gezogen. Daher ist sein Geschmack ihm geblieben und sein Geruch hat sich nicht verändert. Darum siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da ich ihm Küfer senden werde, die es umfüllen und seine Fässer ausleeren und seine Krüge zerschmettern. Moab bekommt Gericht aus einem Grund. Ich sag's. Wie wurde Wein gemacht? In den alten Zeiten. Trauben mit Stängel, mit allem, mit Blätterresten, kommt in ein Fass. Man geht mit ein paar Fuß hinein und dann macht man, dass der Saft rausläuft. Aller Saft wird rausgepresst. Dann lässt man das Fass etwas stehen, ruhen, bis die Maische all diese Sachen, die da noch so drin sind, absenken. Dann nimmt man den Krug und leert vorsichtig alles aus. In ein neues Fass, in ein neuer Krug. Und dann wartet man, lässt es ruhen, lässt es wieder setzen, dann nimmt man es, leert es wieder um, dann lässt man es wieder sitzen, ruhen, nimmt es, leert es um. Das habe ich mir sagen lassen, konnte bis zu 18 Mal geschehen. Weil, wenn es nicht gemacht wurde, blieb der Saft da drin und nahm den Geschmack an von dem, was da drin ist. Den Blätterresten, den Stängeln, der Haut, der Maische. Und er konnte nicht in Reinheit gären, dieser Saft. Moab, ihr seid nie umgeschüttet worden. Gericht über dir. Wisst ihr, was Gott mit uns macht? Der beste Weinkenner. Er schaut, dass wir keine Rückstände drin haben, Rückstände, die uns irgendwie den Geschmack verunreinigen. Wenn Unreinigkeit zurückbleibt, hat der Wein den Geschmack der Unreinigung, der Rückstände angenommen. Versteht ihr nun, was Jeremia schreibt? Johannes, im 1. Johannesbrief 2,15 sagt Johannes, gerade aus diesem Grund, hab nicht die Welt lieb, noch was in der Welt ist. So, wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Du kannst nicht die Welt lieb haben und den Geschmack des Vaters haben. Versteht ihr? Einfach, oder? Simpel. Gott als der gute Weingärtner weiß, dass es wichtig ist, dass immer wir wieder einmal umgeschüttet werden. Das ist unangenehm und bringt Unruhe. Man muss sich von Dingen trennen, die man schon fast liebgewonnen hat. Wo man schon angefangen hat, den Geschmack anzunehmen davon. Und jetzt muss man losgeben und loslassen. Und das ist manchmal auch nicht zur Freude. Und glaubt es mir, es ist besser, dass es so ist. Und manchmal kommen Nöte in ein Leben hinein, um uns zu reinigen, um uns besser zu machen. Gott weiß, was wir brauchen, um uns zu reinigen und um uns zu verbessern. Vielleicht bist du gerade in einem Umschüttungsprozess. Gott will noch einiges verändern, einige Dinge, welche den Geschmack verfälschen, wegnehmen. Und Gott ist im Prozess, dich besser zu machen, zu veredeln. Das ist, was oft geschieht. Und das können die schwierigen, die harten Momente sein, welche nicht nach Freude aussehen. Israel in Ägypten war keine Freude. Israel vor dem Roten Meer, wo ist Gott? Keine Freude. Aber es waren Momente der Zurüstung. Und dann kam die Befreiung. Er ist da. Er hat es versprochen. Er lässt dich nicht hängen. Er schüttet nur um. Und sie hätten schon da Grund gehabt, sich zu freuen, oder? Wenn sie sich dessen bewusst gewesen wären. Gott ist Licht und da ist gar keine Finsternis. Gott meint es so, wenn er sagt, ich schaue für dich. Du kannst dich jetzt schon freuen. Versteht ihr, Johannes will, dass wir in dieser Gemeinschaft mit diesem Gott, der Licht ist, leben und das immer und immer wie mehr. Johannes 1, 6 bis 7, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Und wiederum, das ist nur praktisch, das muss man praktisch leben. Das ist eine praktische Sache. Es reicht nicht, theoretisch zu sagen, ich bin im Licht, aber dann in der Finsternis zu wandeln. Das wäre gnostisch, das geht nicht. Und deswegen meine ich, kommt, lasst uns fröhlich auf den Track gehen, auf den Weg gehen mit Christus. Wir müssen den Geschmack der Welt aus unserem Leben wegbringen und den Geschmack Jesus annehmen. Ich musste für mich schmunzeln, als ich so das Johannesleben betrachtete. Da gab es doch Zeiten, wo er Jesus bat, schick Feuer vom Himmel. Weil das sind Leute, die dich nicht angenommen haben, die uns abgewiesen haben, soll ich Feuer bitten? Er wollte die vernichten, Rache nehmen. Er wollte die zerstören. Johannes hatte ein Temperament. Jesus selbst sagt zu ihm und zu seinem Bruder Jakobus, du bist ein Boanerges, ein Donnersohn. Und jetzt, 100-jährig, man sagt, Johannes ist der Apostel der was? Der Liebe. Der vorher Feuer vom Himmel wollte für die Leute, ist jetzt der Apostel der Liebe. Versteht ihr, was über die Zeit passiert?
mit der Umschütterei geschehen ist, der wurde veredelt, der wurde besser. Man sagt, in einem hohen Alter sei er vor Versammlungen getreten. Die haben alle darauf gewartet, der letzte Apostel. Und dann habe er gesagt, meine Kinderlein, liebet einander. Und dann ist er wieder gegangen. Ja, ich weiß, schön, kurze Predigt. Spitze, so müsste es sein, oder? Meine Kinderlein, liebet einander. Johannes. Johannes hat wohl mehr Not erlebt, als wir zusammen in diesen 100 Jahren. Er war in Gefangenschaft. Nach der Überlieferung wollte man ihn im Öl braten. Ist dann irgend aus einem Grund nicht gelungen. Dann wurde er auf Patmos verbannt, auf die Insel. Und so wie einige meinen, nach Patmos hat er dann den Johannesbrief geschrieben. Oder die Johannesbrief. Und er spricht von völliger Freude. Von völliger Freude. Wie oft wurde Johannes umgeschüttet? Aber er blieb in der Gemeinschaft mit Jesus. Er sagt, und ich sage euch, was Jesus mir sagt. Und das soll euch Freude bringen. Wenn ich den Johannesbrief lese, dann muss ich immer wieder sagen, ha, guter Wein, guter Wein. Wenn ich den Johannesbrief lese, guter Wein, der wurde geläutert, dieser Wein. Und ich koste das, versucht es mal. Geht und lest mal 1. Johannes, wie wenn ihr einen guten Schluck Wein trinkt. Versteht ihr, was ich nun meine, wenn ich sage, oder wenn ich träume, von einer Gemeinde, wo Freude vorherrscht, wo Freude das Markenzeichen ist. Amriswil, Krishona, wenn du Freude haben willst, geh mal dahin. Geh mal dahin. Da kann man lachen. Ah ja, man kann auch weinen. Natürlich, man kann auch Nöte tragen. Warum? Weil immer jemand im Prozess des Umschüttens ist. Da gibt's Not, da gibt's Schwierigkeiten. Und die tragen das miteinander, aber die haben ein Grundelement der Freude, weil sie wissen, ihr Gott lügt nicht. Der ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Und ich hoffe immer, wenn du im Prozess des Umschüttens bist, dass du dich erinnerst an die Krüge. Und dass dir das helfen wird. Und du dir sagst, ha, Gott, bist am Umschütten. Ne? Okay. Okay. Lass dich nicht in der Dunkelheit, in die Dunkelheit treiben, indem du dunkle Gedanken hast über andere, über deine Situation, deinem Alleinsein, deiner finanziellen Lage, deiner Gesundheit oder was sonst noch so depressiv machen kann. Gott wird für dich kämpfen. Gott wird für dich kämpfen. Und du darfst ruhig sein. Du kannst das Tambourin herausnehmen. Jetzt schon. Und lass dich auf einen Wandel im Licht mit Jesus ein und folge den Worten Marias. Was er euch sagt, das tut. Und dein Leben wird Licht, so wie auch die Gemeinschaft mit den anderen. Auf, dass eure Freude völlig sei. Wir beten. Vater, ich weiß, es gibt so viel Not in dieser Welt. Unsagbare Not zum Teil. Und wie manchmal habe ich schon geweint über die Not der Welt und konnte nicht verstehen und kann nicht verstehen, wie du das erträgst, Gott. Aber du bist Liebe. Und alles zu seiner Zeit. Und ich danke dir für den Prozess der Umschüttung. Und dass du uns reinigst und frei machst und veredelst. Und das soll uns Freude sein. Ein Winzer freut sich auf den Wein, wenn er sieht, der gelingt. Und wir wissen, es wird gelingen, weil du der Winzer bist. Und das ist mir Freude. Auch wenn ich die Geschwister hier betrachte, ich freue mich. Komm und segne uns, auf dass unsere Freude völlig sei. Amen.